Mutter Teresa von Kalkutta kennen alle. Weniger bekannt ist die Schwedin Elisabeth Hesselblad. Dabei werden beide Ordensgründerinnen in diesem Jahr, dem Jubiläum der Barmherzigkeit, von Papst Franziskus heilig gesprochen. Mutter Hesselblad bereits am Sonntag. Die Schwedin wurde 1870 in einer kleinen Ortschaft im südlichen Schweden geboren. Mit ihren 12 Geschwistern und Eltern lebte sie in recht ärmlichen Verhältnissen. Sie reiste daher nach Amerika, um dort ein Medizinstudium zu beginnen. Dieses musste sie jedoch aus gesundheitlichen Gründen abbrechen und schloss daher nur eine Ausbildung zur Krankenschwester ab. Sie wurde evangelisch erzogen, fühlte sich aber im Katholizismus zu Hause. So konvertierte sie alsbald in den USA. Sie reiste nach Italien und schloss sich in Rom den Karmelitenschwestern im Haus der heiligen Brigitta von Schweden an. Ihr Ziel war es, den Brigittenorden wieder zum Leben zu erwecken. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges bot sie verfolgten und vom Holocaust bedrohten jüdischen Familien Obdach und sorgte für sie. Doch wenn wir heute auf diese Heilige blicken, was ist es, das sie so auszeichnete? Eine unglaubliche Willensstärke, sagt ohne Umschweife Kai Engelhardt. Der engagierte schwedische Katholik, nach vielen Berufsjahren bei der Caritas heute im Ruhestand, doch Mitglied in der Kommission für interreligiösen Dialog, besuchte uns jüngst bei Radio Vatikan. Wir nutzen die Gelegenheit, mit ihm über die neue Heilige, die Kirche in Schweden und den herbstlichen Papstbesuch in Lund zu sprechen. Maria Elisabeth Hesselblad also.
Eine unglaubliche Willensstärke eigentlich. Ein schwedisches Mädchen, das konvertiert in einer Zeit, wo die Kirche in Schweden fast nicht präsent ist. Sie konvertiert allerdings in den USA, nicht in Schweden. Aber dann mit einem festen Entschluss, der Kirche und Gott zu dienen, und diese schwedische Tradition der Brigitta-Schwestern, der heiligen Brigitta, die erste Heilige Schwedens, wieder aufzunehmen, das ist was Uniques, was Einzigartiges, finde ich. Mit einer Selbstsicherheit und einer Zielbewusstheit, die wirklich auch einzigartig ist.
Welche Bedeutung hat diese Heilige in der Kirche Schwedens heute?
Sie war gar nicht so sehr bekannt eigentlich. Leute, die die heilige Brigitta kennen und verehren, konnten natürlich über Elisabeth Hesselblad lesen. Es gibt nicht sehr viel geschrieben. Es gibt ein paar Aufsätze, es gibt ein Buch, schon vor 80 Jahren geschrieben, aber sonst begegnete man ihr eigentlich erst hier in Rom, bei den Brigittinerinnen in der Piazza Farnese, dort, wo das Zimmer der heiligen Brigitta ist. Dort wird auch, da ist auch das Grab von Mutter Elisabeth. Ich habe es gestern besucht, das ist ein schönes Grab mit Blumen jetzt und jetzt erwarten natürlich wir schwedische Katholiken mit Freude sehen wir dem 5. Juni entgegen, an dem sie heilig gesprochen wird.
Viele schwedische Katholiken, das meint viele Katholiken in der Diaspora, nur knapp 2% der schwedischen Bevölkerung gehören der katholischen Kirche an. Heute ist die katholische Kirche in Schweden besonders gekennzeichnet durch Ein- und Auswanderung. Wie wirkt sich das aus?
Ja, die Kirche in Schweden ist eine unheimlich bunte Kirche mit ein paar hundert Nationalitäten, unter denen die Schweden eigentlich eine Minderheit sind. Die größten Gruppen sind wohl jetzt im Augenblick die orientalischen Katholiken, also Chaldäer, syrische Katholiken, Maroniten, Melkiten. Sehr viel Polen sind bei uns und natürlich in den 80er Jahren kamen viele Chilener, Lateinamerikaner. Wir haben auch manche Afrikaner und natürlich kamen auch aus dem Balkan, in der Zeit der Balkankriege kamen auch viele Katholiken aus Bosnien, aus Kroatien. Es ist eine unheimlich bunte, vielfältige Mischung von Kulturen und Sprachen und die Gottesdienste in den großen Städten wie Stockholm, Malmö, Göteborg sind in vielen Sprachen. Es ist jeden Sonntag in 6, 8 Sprachen werden Gottesdienste gehalten.
Wie ist in einer säkularisierten Gesellschaft das Verhältnis eines Schweden, der keiner Kirche angehört, zur katholischen Kirche?
Ja, das ist verschiedentlich, also auch von Zeit zu Zeit verschieden. In meiner Jugend, das ist schon weit zurück, da war die katholische Kirche noch recht klein und Nonnen wurden mit etwas Fremdheit betrachtet, so ungefähr wie die beschleierten Muslimas heute. Heute ist das Bild anders, hat auch damit zu tun, dass einige der letzten Päpste in Schweden einen guten Ruf bekamen und beliebt waren. Zum Beispiel Johannes Paul II. Durch seine zum Teil auch politisch gefärbten oder erfolgreichen Aktivitäten die zum Teil auch den Sturz des Kommunismus im Osten von Europa unterstützten. Und auch die Tätigkeit der Kirche in Lateinamerika, die sozialen Arbeiten der Kirche. Und auch nicht zuletzt der heutige Papst Franziskus ist sehr beliebt und trägt wirklich zur Popularität der Kirche bei. Ich glaube, säkularisierte Schweden wissen weniger über die Kirche, mehr über den jeweiligen Papst. Und es ist interessant heute, wenn ich in Stockholm mit nicht-katholischen Schweden spreche, dann höre ich manchmal, sie sprechen von unserem Papst, ob sie nun evangelisch-christlich sind oder nicht. Aber das ist was Neues. Dieser Papst macht große Schlagzeilen bei uns und ist sehr beliebt.
Was genau macht denn Papst Franziskus in Schweden so beliebt?
Was man an diesem Papst gerne hat, ist sein volkstümliches Wesen, seine volkstümliche Art, Kirche zu wollen und zu sein. Und sein Interesse für die Armen und für die Marginalisierten, für die Heimatlosen, für die Arbeitslosen. Er spricht ja immer wieder von der Kirche als Feldlazarett. Dieses soziale Engagement mag man in Schweden. Es ist eine Tradition in Schweden, dieses soziale Engagement, sowohl im Land wie auch international. Und diese ganze Ausrichtung dieses Papstes stimmt ungefähr mit unserer Tradition insofern überein und macht ihn eben so populär, auch bei Leuten, die sonst für die Kirche vielleicht wenig übrig haben.
Stichwort soziales Engagement. Wir denken an die Herausforderung des Flüchtlingsstromes in Europa derzeit. Wie stellt sich die Frage im Moment in Schweden? Was wird auch im Bereich des interreligiösen Dialogs unternommen?
Ja, wir haben ja seit einigen Jahrzehnten eine diözesane Kommission für den interreligiösen Dialog. Und vor allem ist natürlich die Gruppe, mit der wir zu tun haben, das sind die Moslems. Eine sehr verschiedenartige Gruppe, nicht so wie in Deutschland oder Österreich hauptsächlich Türken, sondern eine sehr gemischte Gruppe. Viele Leute aus Nordafrika, Somalien, natürlich Irak, Syrien. Und es gilt natürlich immer, Leute aus diesen Gruppen und Imame aus diesen Gruppen kennenzulernen, die für einen Dialog und für eine Zusammenarbeit konkret ein Interesse haben. Das ist nicht überall zu vermerken, aber es gibt gute Erfahrungen und auch auf lokaler Ebene aktive und Fortschritte zu vermerken, die auch stark in der Bevölkerung am Ort sich auswirken. Eine freundschaftliche und positive Beziehung oder ein Klima von Freundschaft produzieren. Das ist eine gute Entwicklung. Natürlich sind viele Leute und vor allem auch katholische Christen aus Ländern mit einer muslimischen Mehrheit etwas kritisch und etwas abwartend dieser Zusammenarbeit gegenüber. Aber wir müssen ja bei uns dazu sehen, dass wir in unserem Milieu, in unserer Umwelt gute Bedingungen schaffen und freundschaftliche Beziehungen schaffen, sodass man eine neue Art von multikultureller Gesellschaft aufbauen kann, die jetzt einfach in Europa da ist, als Faktum.
Sie sprachen von einem konkreten Projekt des interreligiösen Dialogs.
Ja, es ist das Haus Gottes, das ist der Name des Projekts, in einem Vorort von Stockholm, wo die evangelische Kirche eine Kirche hat und die Initiative ergriff, zusammen mit dem katholischen Pfarrer der lokalen Gemeinde und dem lokalen Imam eine Zusammenarbeit zu starten, die eine gute lokale Stimmung in der Bevölkerung schaffen soll. Es gibt in diesem Teil von Stockholm viele Flüchtlinge, auch Leute ohne Identität, also Papierlose, wie wir sie nennen, aber auch schon vor langer Zeit gekommene ausländische Familien. Und hier arbeiten diese drei religiösen Gemeinschaften zusammen, um freundschaftliche und gute und positive und aktive Arbeit zu machen. Vor allem unter den Jugendlichen und Kindern. Das ist ja wichtig, dass man ganz von Anfang an mit diesen Leuten also einen Grund legt für eine freundschaftliche Zusammenarbeit. Und das weitere Ziel ist, mit der Zeit an diesen Kirchenbau, den es schon gibt, einen weiteren Teil anzubauen, der eine Moschee beinhalten soll. Das liegt noch in weiter Ferne, aber das Ziel ist, dass man eben dieses Haus Gottes auch konkret auf diese Weise darstellen will.